Und die Lücke, die tut weh, die schmerzt, die füllt niemand und nichts einfach so auf. Im Johannes 8 lesen wir, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir wollen uns einen Moment Zeit nehmen, für an die Menschen zu denken, die uns im letzten Jahr vorausgegangen sind, die verstorben sind. Ich tue eine Kerze dazu anzünden. Und wenn ihr wollt, dürft ihr Namen von diesen Leuten laut oder leise nennen. Und wir nehmen uns nachher Zeit von Stille und vom Gebet.
Paul Lanz.
In einem alten Lied lesen wir, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Danke, himmlischer Vater. Siehst du uns, kennst du uns und siehst die Lücken und den Schmerz, den wir erleben, von Leuten, die wir loslassen müssen, wo wir aber auch in deine Hände dürfen anbefehlen. Bitte, dass du tröstest, dass du gegenwärtig bist, Vater. Amen. Amen. Ich lese euch den Predigttext. Und ihr werdet sehen, es geht dort um ein ähnliches Thema, um die Auseinandersetzung mit dem Sterben. Ich lese euch den Text aus Genesis 5, aus Psalm 90 und aus Johannes 11. Es steht, dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zu der Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 930 Jahre und starb. Seth zeugte Enosch und starb. Enosch zeugte Kenan und starb. Kenan zeugte Mahalalel und starb. Mahalalel zeugte Jered und starb. Jered zeugte Henoch und starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah, und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Methuselah zeugte Lamech und starb. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 777 Jahre und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Psalm 90. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und Jesus spricht zu ihr, zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? In Holland, in der reformierten Kirche, vielleicht seid ihr schon mal gewesen, gibt es vor der Predigt fast gäng Münzentäfeli. Ich weiss nicht, was der Grund ist, vielleicht kann man besser zulassen. Ich habe euch Münzentäfeli mitgebracht. Ihr dürft die der Drehen geben, dürft die auftun und essen während dieser Predigt. Vielleicht sind sie am Schluss vor der Predigt bis hinten angekommen, ich hoffe es. Ja, wir sind an dieser Predigtserie dran. Schöpfung, Schöpfungstexte. Ich habe heute den Text wieder gelesen, den nächsten Text. Die Texte, die sind aufgeteilt in sogenannte Toledot-Formeln. Eine Toledot-Formel fasst gegen so einen Text zusammen. So eine Generation zusammen. Wir haben gesehen, der erste Text, Schöpfung, Gott erschafft Himmel und Erde, der Mensch als sein Gegenüber, der Mensch mit Würde und Wert, als Mann und Frau geschaffen. Und die zweite tolle Dot-Formel sehen wir, der Mensch überkommt einen Auftrag, einen Grundauftrag. Gehört ihr schon, wie es knabbert und isst? Und das ist gut, das ist gut. Er bekommt einen Grundauftrag, nämlich den Grundauftrag zur Gemeinschaft. Der Mensch soll in Gemeinschaft leben. Und er bekommt den Grundauftrag zur Arbeit. Der Mensch soll arbeiten, soll zum Garten schauen. Und wir haben aber gesehen, dass der Mensch, Adam und Eva und auch wir, irgendwie eigenständig sein wollen, unabhängig. Und die Menschen rebellieren gegen den Gott, den sogenannten Sündenfall. Und die Konsequenzen daraus, wir haben es bei Kain und Abel gesehen, ist eine Spirale von Gewalt, von Unterdrückung, das in den ersten zwei grossen Abschnitten. Und heute schauen wir an eine nächste Toledot-Formel. Es ist die Generationen von Adam, die wir hier werden sehen. Und ihr seht im Text, der nimmt ganz grosse Zeitspanne und fasst ihn in ganz kurzen, prägnanten Sätzen zusammen. Menschen werden geboren, Menschen sterben. Und das wiederholt sich Generation um Generation, das in dieser Toledot-Formel von dem heutigen Tag. Das ist das Thema vom heutigen Tag. Gedenke, dass du sterben musst. Also der Umgang nicht mit der Sterblichkeit von unseren Mitmenschen, sondern mit der eigenen Sterblichkeit. In Naters, ich sage das wahrscheinlich falsch, das ich glaube Naters, ich bin nicht ganz sicher. Eben, siehst du, hat Walliser Wissen. Kannst du uns ein Bild zeigen? Dort gibt es das sogenannte Beinhaus, das Beihaus. Dort sind Schädelknochen von vermutlich über 30'000 Menschen gesammelt. Und da steht oben drüber, was ihr seid, das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr. Also ganz eine klare Erinnerung daran, dass wir sterbliche Menschen sind. Das erinnert mich so an den Pfarrer, der einmal der Gemeinde gesagt hat, alle Mitglieder dieser Gemeinde, früher oder später, sie werden sterben. Und in der vordersten Reihe ist ein junger Mann gehockt und hat gelacht und gesagt, ich, da, zum Glück bin ich da nicht Mitglied. Der Umgang mit der eigenen Sterblichkeit. Ich glaube, das Bild zeigt es ein bisschen. In unserer Gesellschaft, wir drängen das ein bisschen an den Rand drängen. Wir drängen uns nicht gerne damit auseinandersetzen. Es ist ein Randthema, wenn man so die Zeitung und das allgemeine Gefühl unserer Gesellschaft sieht. Der Steve Jobs, Gründer von Apple, ist jung, relativ jung gestorben. An Krebs und so in seinen letzten Tagen hat er sich mit dem Tod ganz stark auseinandergesetzt und er hat einen Text geschrieben, wo ich denke, das Lebensgefühl heute ein bisschen beschreiben kannst du es dir zeigen. Steve Jobs hat gesagt, an einem sonnigen Nachmittag, als es ihm nicht gut ging, saß Jobs im Garten hinter seinem Haus und dachte über den Tod nach. Ich glaube gerne daran, dass es etwas nach dem Tod weiterlebt, sagt er. Es ist seltsam zu glauben, dass man all diese Erfahrungen und vielleicht auch ein wenig Weisheit angesammelt hat und dass sie einfach verschwinden. Deshalb möchte ich wirklich glauben, dass etwas überlebt, dass vielleicht dein Bewusstsein weiterlebt. Er schwieg eine lange Zeit. Aber andererseits ist es vielleicht wie ein An-Ausschalter, sagte er. Klick und du bist weg. Und dann hielt er wieder inne und lächelte. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nie gerne An-Ausschalter an Apple-Geräten angebracht habe. Das zeigt ein bisschen etwas vom Ringen. Man will es verdrängen Und trotzdem ist die eigene Sterblichkeit eine Katastrophe, wo wir alle zusammen früher oder später mit konfrontiert sind. Wenn man die Statistik anschaut, vom Bundesamt für Statistik, kannst du es dir zeigen, im Durchschnitt werden Frauen in der Schweiz ca. 85 Jahre alt, Männer ca. 81 Jahre alt. Spannend ist, wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte. Das ist Statistik und das zeigt uns auch, dass je nachdem, wo wir im Leben stehen, näher oder weiter weg von diesem statistischen Wert sein. Und das ist aber einfach Theorie. In der Praxis, praktisch, heisst es so, dass wir alle zusammen auf die eine oder andere Art jeden Tag mit dem Tod konfrontiert sind. Für niemanden von uns gibt es eine Garantie dafür, dass wir den morgigen Tag erleben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Vor ein paar Wochen ist da vorne ein junger Schüler vom Velo gefallen, im Autounfall gestorben, von heute auf morgen. So schnell. Also statistisch sind wir unterschiedlich weit weg von diesem Tod. Praktisch haben wir niemand die Garantie, dass wir den morgigen Tag erleben. Was machen wir mit dem? Was gibt die Bibel uns für eine Antwort darauf? Du kannst dir da die nächste Folie zeigen. Wir haben diesen Text gelesen von Genesis und wir haben festgestellt, dass Generationen kommen und gehen. An drei Orten wird dieser Text aber durchbrochen mit einem kleinen Einschub. Der erste Einschub sehen wir beim Adam. Der Adam und Eva erschaffen nach Gottes Ebenbild Leben, haben ewiges Leben und ein Leben mit Gott. Und die Gottesbeziehung zerbricht und als Konsequenz sterben sie. Der Seth, der Sohn von Adam, wird genannt. Der Seth ist dann im Abbild von Adam erschaffen worden. Und die Sterblichkeit geht auf den Seth und auf die nächste Generation über. Der zweite Einschub sehen wir beim Henoch. Der Henoch, eine ganz eigenartige Geschichte. Der Henoch wandelt mit Gott. Es erinnert ein bisschen an Adam und Eva, die mit Gott im Paradies gelebt haben. Und aber plötzlich ist er nicht mehr da. Der Text sagt, Gott hat ihn zu sich genommen. Irgendwie wird da der Kreislauf von Leben und Sterben durchbrochen und der Henoch erlebt den Tod in dieser Form nicht. So zumindest verstehe ich diesen Text. Und der Kreislauf geht aber weiter, der Methuselah lebt, stirbt, der Lamech lebt, stirbt und hier sehen wir einen dritten Einschub. Der Noah wird geboren und die Menschheit setzt grosse Hoffnung auf den Noah. Der Noah wird uns doch von unseren Leiden können befreien. Und rückblickend wissen wir aber, das ist nicht passiert. Und die Generationen kommen und gehen weiter. Leben und sterben hunderte von Generationen, bis etwa im Jahr 30 östlich von Jerusalem in einem kleinen Dorf ein Mann namens Lazarus stirbt, beerdigt wird und Martha und Maria trauern um den Lazarus und konfrontieren Jesus, der dort ist und sagt, wenn du wärst da gewesen, dann hätte der nicht müssen sterben, der Lazarus. Und Jesus antwortet und sagt, ich bitte um Verstehung. Und wer an mich glaubt, der wird leben. Du kannst uns diesen Text einblenden. Auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nicht mehr sterben. Also Jesus sagt, dass er selber die Auferstehung ist. Er sagt es mit eigenen Worten und ein paar Monate oder Jahre später, an Ostern, steht der Jesus auf von den Toten und demonstriert, was er hier angekündigt hat, durchbricht der Spirale von Leben und Sterben und steht von den Toten auf. Und er spricht hier Martha zu, wer das glaubt, wer kann annehmen, dass der Jesus von den Toten auferstanden ist, der überkommt ins Leben hinein eine Kraft. Eine Kraft, die durch unser normales, menschliches, sterbliches Leben durchdreht. Eine Kraft, die sogar durch Sterben durchdreht. Eine Kraft, die bis in die Ewigkeit hineindreht. Also, wer das glaubt, wird können leben, trotz dem Sterben. Ein Zitat von N.T. Wright, kannst du uns das zeigen? Er sagt, die frühen Christen glaubten nicht an den Fortschritt. Sie glaubten auch nicht, dass die Welt schlechter wird. Sie glaubten, dass Gott für den gesamten Kosmos tun würde, was er an Ostern für Jesus getan hat. Also, wenn wir Menschen sterben, der Tod erleben, dann haben die Christen die Hoffnung, die unwahrscheinliche Hoffnung, dass es das Leben über den Tod aus weitergeht, dass wir Menschen in die Hände von einem guten himmlischen Vater kommen. Manchmal nennt man das so Himmel, kommen in Himmel, also in die Hände von einem himmlischen Vater. Aber das ist noch nicht der Schluss. Jesus sagt, da wird eine Auferstehung kommen. Eine liebliche Auferstehung, wo Gott die liebliche Welt, unser lieblicher Körper, wird auferstehen und eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde wird schaffen. Es ist eine liebliche Auferstehung, die Jesus uns in Aussicht stellt, die er selber vorweg hat genommen an seiner lieblichen Auferstehung. Er ist dann ein Mensch geworden, Fleisch und Blut, hat Fisch gegessen, man konnte seine Wunden berühren. Es ist eine liebliche Auferstehung, die in Zukunft uns verheißen ist. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ja, was ist denn mit Menschen, die bis in die letzte Konsequenz raus das ablehnen, das nicht wahrhaben wollen, das nicht sehen, das nicht akzeptieren wollen. Ich glaube, es ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass wir nicht Richter sind. Dass wir es nicht genau wissen. Und dass wir es aber genau Menschen um uns herum wieder neu in die Hände von einem guten himmlischen Vater dürfen anbefehlen und wissen, dass er, dass sie bei ihm in guten Händen sind. Eine unwahrscheinliche Perspektive, die uns da vermittelt wird. Was heisst jetzt das für dich, für mich, an unserem heutigen Tag? Manchmal an Beerdigungen, fast meistens, wird ein Lebenslauf vorgelesen. Ein Lebenslauf, wo so die wichtigsten Stationen, entweder Entscheidungen oder Ereignisse, die sich ereignet haben, aufgezeigt werden. Die schönen, aber auch die schwierigen Seiten. Wenn ihr Mut machen, schreibt doch mal euren eigenen Lebenslauf auf. Schon jetzt kannst du uns das nächste Bild zeigen. Weil es gibt so ein paar Stationen im Lebenslauf, wo wir dürfen schon heute aufschreiben. Geboren, irgendwo an einem ganz konkreten Ort, mit ganz verschiedenen Ereignissen bis zum heutigen Tag. Und dann gibt es zwischen dem heutigen Tag und dem Sterben wahrscheinlich irgendeine Lücke, wo wir nicht genau wissen, was wird dort genau passieren. Wir haben manchmal gefragt, in die Zukunft schauen, was wird dort passieren? Keine Ahnung. Da ist irgendeine Lücke. Aber der Punkt Sterben, der wird einmal kommen. Und da ist es wichtig, dass wir die Linie, die Lebenslinie über das Sterben ausmachen. Wir sind verheißen worden, dass da eine liebliche Auferstehung auf uns wartet. Eine Hoffnung, die über das Leben hier ausgeht. Also, wenn ich Mut machen, nehmt das so die Lebenslinie und schreibt die verschiedenen Punkte auf. Und es wird so eine neue Perspektive geben, wie wir unser Leben hergehen. Jetzt ist das vielleicht nicht so deine Art, das mit einem Schreiber zu machen. Ich habe einen Kollegen, der ist 42 geworden. Und er hat gesagt, dass im 42. Geburtstag hat er einen Marathon gemacht. 42 Kilometer. Und hat an jedem Kilometer, wo er war, so ein Lebensjahr. Wie probiert sich vor Augen zu führen? Also im ersten Kilometer, das erste Lebensjahr, zweiten Kilometer, das zweite Lebensjahr. Hat das auf einen Zettel aufgeschrieben und ist den Marathon gelaufen. Und er hat gesehen, er hat sein Leben auf eine Art noch einmal durchgelebt, wie er das wahrscheinlich selten vorher so bewusst ist worden. Und wie eine neue Perspektive sich entwickelt hat. Ich gehe davon aus, er hat bei 42 Kilometern aufgehört, aber ich werde noch Mut machen, da gibt es die 100 Kilometer von Biel. Da kann man sich anmelden und kann über einen statistischen Tod raus das durchdenken. Da kommt etwas auf uns zu. Ich verspreche euch hier und heute, dass ich die 100 Kilometer nicht werde machen. Aber ich habe für mich vor etwa 12 Jahren einen ganz bewussten Lebenslauf so ein bisschen schreiben. Und zwar habe ich ein schwarzes Büchlein gekauft und du alle Jahre, so ist Weihnachten und Neujahr, nehmen wir Zeit und du so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren. Was ist passiert? Gutes, Schlechtes, Schwieriges, welche Entscheidungen habe ich getroffen, welche Menschen habe ich kennengelernt, was hat mich geprägt, welche Bücher habe ich gelesen. Und jetzt bin ich hier 10 Jahre und stelle fest, wenn ich so weiterfahre, ob ich dann bis da so draussen mache, weiss ich nicht, aber wenn ich weiterfahre, ich komme nicht, das Büchlein wird nicht füllen. Da hat es weisse Seiten, die vor mir sind und manchmal frage ich mich, was würde dort passieren? Ist so eine Lücke? Wie werde ich in den nächsten Jahren das Büchlein mit Text füllen? Und dann kommt aber irgendwo eine Seite, wo ich nicht mehr wieder fähig sein können, weiterzuschreiben. Und trotzdem geht die Geschichte, die Lebenslinie weiter. Irgendwo am Schluss von diesem Büchlein wird eine liebliche Auferstehung sein. Das Büchlein hat mir wie eine neue Lebensperspektive gegeben. Und ich glaube, das ist schon das, was der Psalmist sagt. Gedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Also, der Tod, eine Katastrophe, etwas Furchtbares und gleich die Hoffnung der Christen auf eine liebliche Auferstehung, auf ein Leben, das über den Tod ausgeht. Ich denke, das ändert die Perspektive, wie wir an unser Leben herangehen. Ich möchte mit einem Zitat von Martin Luther schließen. Es ist wahrscheinlich der Martin Luther gewesen, man weiß es nicht genau. Aber er hat gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Also Zukunftsperspektiven, die Christen haben, befähigen doch auch das Leben, den Tag, den wir heute haben, anzupacken. Was ist der Apfelbaum, den du heute pflanzen würdest? Vielleicht ein Telefon, das du machst. Oder ein Brief, den du schreiben würdest. Oder eine Firma, die du gründen würdest. Oder einen Heiratsantrag, den du machen würdest. Was ist der Apfelbaum, den du heute pflanzen würdest? Das Leben über den Tod aus gibt uns eine Perspektive für das Leben hier, wo uns jetzt ist, gegeben, anzupacken. Und es gibt uns aber auch eine Perspektive, dass wir in diesem Leben hier nicht alleine sind. Und darum möchte ich zum Schluss das Lied hier lesen und wir werden es dann miteinander singen. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich, also über den Tod raus. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit.